WDR 3 Nachrichten.
Es ist 7 Uhr. Der Bundesrat berät in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause über die Rentenpläne der Bundesregierung. Die Renten sollen in den Jahren 2000 und 2001 nur entsprechend der Inflationsrate angehoben werden und sich nicht an der Nettolohnerhöhung orientieren. Darüber hinaus will die Vertretung der Länder eine Reihe von Gesetzen abschließend behandeln, die der Bundestag in seiner letzten Plenarsitzung in Bonn beschlossen hatte. Dazu gehören auch Sonderregelungen für den Vertrieb der Abtreibungspille Mifegyne.
WDR 3 Nachrichten.
Es ist 18 Uhr. Der Bundesrat hat über die Reformpläne der Bundesregierung in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause noch nicht entschieden. Der Bundesrat billigte allerdings mehrere andere vom Bundestag verabschiedete Gesetze, zum Beispiel zur Pflegeversicherung. In einem Gesetz speziell zur Einführung der Abtreibungspille Mifegyne ist vorgeschrieben, dass nur Kliniken und Frauenärzte das Präparat abgeben dürfen. Der Bundesrat billigte außerdem die Abschaffung der Bannmeile um das Parlament. Kundgebungen und Demonstrationen sind damit nicht mehr automatisch verboten. In einer eigenen Gesetzesinitiative schlägt die Länderkammer einen Modellversuch für elektronisch überwachten Hausarrest vor. Die neue Strafform soll zunächst 4 Jahre lang ausprobiert werden, und zwar für Täter, die nicht mehr als 6 Monate Freiheitsstrafe zu verbüßen haben.
Es ist 19.05 Uhr.
WDR 3 und NDR Radio 3. Gedanken zur Zeit. Meine Damen und Herren, hören Sie heute Sibylle Hoffmann über die Mühen des Sterbens.
Er liegt mit angewinkelten, dürren Beinen in der Badewanne. Sein Kopf ist seitwärts verrutscht, die Augen hält er geschlossen. Weiße, dünne Härchen stehen ihm zu Berge. Sterben ist auch Leben. Leben in seiner Endphase. Mein Vater ist 91 Jahre alt, trägt seit 30 Jahren einen Herzschrittmacher und wenn der kleine Apparat in seiner Brust nicht ständig Anschub geben würde, wäre der alte Herr längst tot. Insofern bin ich der medizinisch-technischen Entwicklung sehr dankbar. Sie hat sein Leben verlängert. Aber jetzt pocht der Apparat immer weiter und erlaubt das Sterben nicht. Könnte man den Herzschrittmacher abschalten? Wer traut sich das? Wer träfe sinnvollerweise so eine Entscheidung? Wäre jetzt dazu der passende Zeitpunkt? Irrtum inbegriffen? Seit einigen Wochen weiß ich, Vater hat Lungenkrebs. Alle fragen, hat er geraucht? Ja, das hat er, als junger Mann. Mit 50 Jahren hat er aufgehört. Das Rauchen hat den Krebs nicht verursacht, sagt der Arzt. Es gibt also keinen Sündenbock, auf den man diese Krankheit laden könnte. Keiner hat Schuld, nur Verantwortung. Und die trage ich. Ich bin die pflegende Angehörige. Das Schuldbewusstsein ist etwas Spezielleres als die Verantwortung, schreibt der Philosoph Nikolai Hartmann. Verantwortung begleite jede Handlung. Schuld aber, sagt er, Schuld gebe es nur als Folge einer Handlung. Die Verantwortung kann man noch auf sich nehmen oder abwälzen. Die Schuld aber kann man nicht abwälzen. Sie erhebt sich drohend gegen die eigene Person. Die Schuld droht also. Aber wer ist in unserem Verhältnis diese eigene Person? Droht mir die Schuld, weil ich Verantwortung für meinen Vater übernommen habe und nun die Handelnde bin? Mein Vater wird ganz gewiss sterben. Wie weit aber reicht meine Verantwortung? Lungenkrebs bei meinem Vater bedeutet zurzeit, dass er sich beim Essen leicht verschluckt und dann scheußlich hustet. Außerdem wird er immer matter. Er geht nicht mehr spazieren. Auch im Auto will er nicht mehr herumgefahren werden, obwohl das lange Zeit seine letzte Leidenschaft war. Seine vorletzte war Essen. Noch vor einem Jahr aß er mit großem Genuss große Mengen. Inzwischen nippt er nur noch wie ein Vögelchen an den Mahlzeiten. In den letzten 9 Monaten ist der alte Mann von Kleidergröße 58 auf Schlafanzuggröße 50 geschrumpft. Jetzt ist die allerletzte Leidenschaft meines Vaters Körperkontakt. Er bittet die Helferinnen von der Sozialstation, die Masseurin und die Putzfrau, sich zu ihm ins Bett zu legen. Was für eine Hoffnung. Er ist nur noch Haut und Knochen. Die Stimme, mit der er zu uns spricht, ist brüchig und jenseits aller Anfechtungen. Wir alle nehmen seine Hand streicheln seinen Arm, seinen Kopf, versuchen, ihm irgendwie Wärme zu geben. Meinem Vater ist ständig kalt. Er ruht gerne unter vielen Decken. Sterben ist vor allem Ableben. Mein Vater ist auch zeitweise verwirrt. Neulich verwechselte er die Schrank- und die Klotür. Da hätte er fast in die Kleider gepinkelt. Vergangene Nacht hat er einen Stuhl im Flur für das Klo gehalten. Ihm verschwimmen die Regeln für gutes Benehmen. Er hat nicht mehr die Kraft, alles richtig zu machen. Dabei ist das Richtigmachen im normalen Leben eines der wichtigsten Verhaltensideale. Fehler sind verwerflich, sie sind bestenfalls noch dazu da, dass man aus ihnen lernt, wie man es denn eigentlich richtig macht. Mein Vater macht Fehler, lernt aber nicht mehr daraus. Er lebt ab und überlässt mir die Verantwortung. In der Verantwortung, schreibt Nikolai Hartmann, kommt die Person zweimal vor. Einmal als das sich Verantwortende, dann aber als das Tribunal, vor dem es sich verantwortet. Mein Vater trägt kaum noch Verantwortung. Er will nicht einmal mehr entscheiden, ob Wurst oder Käse aufs Brot kommt. Schuldig sein vor einem inneren Tribunal will er erst recht nicht. Aus Fehlern zu lernen erscheint ihm auch viel zu anstrengend. Außerdem ist er so vergesslich, dass er gar nicht mehr lernen kann. Da ich schon die Verantwortung übernehme, liegt es nun auch an mir zu lernen? Wenn ich zwischendurch mal ruhig bin und in die Wolken gucken kann, weiß ich, dass ich Geduld und Gelassenheit lerne. Ich spüre Liebe, Zuneigung, tiefes Menschsein. Wenn ich aber ins Portemonnaie gucke, werde ich hektisch, ärgerlich, spüre Neid und Unzufriedenheit. Ich lerne Glück und Unglück gleichzeitig. Ich bin die Tochter, die pflegende Angehörige und versorge meine Familie und meinen Vater in meiner Wohnung. Eigentlich arbeite ich freiberuflich, aber seit 2 Jahren verdiene ich fast nichts, weil ich meinen Arbeitsalltag neben Familienleben und Pflege des alten Herrn kaum so leistungsgerecht organisieren kann, wie mein Beruf und der Markt es verlangen. Das Geld von der Pflegeversicherung wandert an die Hilfskräfte weiter. Ich verarme ein bisschen. Pech, selbst schuld. Hätte ich ja nicht auf mich nehmen müssen, diese Pflegearie. Ich hätte meinen Vater ja auch ins Heim geben können. Aber ich wollte gerne an seiner Seite sein, solange er noch lebt. Ich malte mir eine Erweiterung meines Lebensradius aus. Grenzerfahrungen. So wie andere Abenteuertouren mit Tabakfirmen machen, alleine um die Welt segeln, auf Gletscher klettern oder Bungee-Jumping machen. Die alltägliche Vielfalt der Anstrengungen im Pflegeprozess überblickte ich damals nicht. Noch halte ich sie aus mit großer Mühe manchmal. Lob und Tadel sind mir egal, glaube ich. Einen äußeren Zwang, meinen Vater zu pflegen, fühle ich auch nicht. Ich habe es mehr mit Verantwortung, Schuld und freiem Willen zu tun. Und dann natürlich auch mit den alltäglichen Notwendigkeiten und dem schleichenden Schwinden der Kräfte. Es schwinden ja nicht nur seine, meine Kräfte lassen auch nach. Mein Kind und mein Mann helfen mir, so gut es geht, aber ich muss ihnen sagen, was, wann, wie und wo zu tun ist. Ich habe entschieden, ich trage die Verantwortung. Wie also gehe ich mit einem Sterbenden um, sodass er in Ruhe sterben kann und ich mich nicht schuldig fühle, wenn er tot ist? Der gesunde Menschenverstand sagt mir ja, dass ich nicht schuld bin, wenn ein alter Mensch stirbt. Dieser selbe Menschenverstand sagt mir aber auch, pflege ihn, hilf ihm, sei gut zu ihm, solange er noch lebt. Für sein langsames Dahinsterben fühle ich mich also verantwortlich. Und für seinen Tod auch, so dumm das klingt. Was würden die im Krankenhaus oder Pflegeheim denn mit meinem Vater machen? Wie würden die ihn pflegen? Sollen sie ihm einfach nur schmerzstillende Mittel geben und hoffen, dass es bald ganz zu Ende ist? Oder sollen die Ärzte und Krankenschwestern das tun, was ich mich nicht traue? Ein kleines bisschen nachhelfen? Den Herzschrittmacher blockieren? Mein Vater ist ein Kostenfaktor mit infauster Prognose. Ein kostspieliger, hoffnungsloser Fall. Will ich, dass das Pflegepersonal beim Sterben nachhilft? Will er es? Ich könnte auch zu Hause nachhelfen. Ihn nicht mehr so dringlich zum Trinken ermuntern. Ihm die Tabletten nicht geben. Ihn mies behandeln. Ein hoffnungsloser Fall. Um wessen Hoffnung geht es hier eigentlich? Mein Vater hofft von Tag zu Tag. Mal hofft er, dass er endlich nicht mehr aufwacht. Mal hofft er, dass es wieder ein schöner Tag wird. Denn es gibt schöne Tage für ihn, viele schöne Tage. Ich erlebe das zwar nicht ganz so, aber er. Er lebt in seinen Erinnerungen, in Traumwelten auch. Und die sind schön, sagt er. Und dann gibt es Tage, an denen er fragt, Bin ich noch da, wenn du wiederkommst? Meine Mutter, seine Ehefrau, lebt getrennt von uns in einer anderen Stadt. Sie ist körperlich instabil und kann die Pflege ihres Mannes nicht übernehmen. Meine Mutter findet es scheußlich, pflege- und hilfsbedürftig zu sein. Sie möchte sich weder von mir noch von anderen helfen lassen müssen und hortet deswegen eine Pille im Nachttisch. Jederzeit selbstbestimmt abtreten zu können, hält sie für Freiheit. Ich werde euch nicht zur Last fallen, verkündet sie stolz. Sie ist Mitglied in einer Vereinigung, die das selbstbestimmte Sterben auf dem Programm hat und verfolgt eifrig alle Debatten rund um die Organtransplantation, den Hirntod und die Apparatemedizin allgemein. Albert Schweitzers Heiligkeit des Lebens kommt ihr dabei allerdings abhanden. Schweitzer ging davon aus, das Leben habe auch eine Dimension jenseits des menschlichen Werturteils. Aus Einsicht in die Begrenztheit unserer Erkenntnis also, dürfen Menschen nicht getötet werden. Oder aus Ehrfurcht vor dem, was jenseits unseres Urteilsvermögens liegt. Auf solche Leitlinien gründet sich auch christliche Ethik. Meine Mutter wendet dagegen ein, dass der Mensch seine Würde und seine Freiheit wahren können muss, um wirklich Mensch zu sein. Man müsse die Freiheit haben, selbst über sein Ableben zu bestimmen, sagt sie. Nur in der Freiheit liege das wahre Menschsein. Das führt mich zurück zu Nikolai Hartmann. Als Neukantianer verbindet er den metaphysischen Willen zur Schuld mit der Freiheit. Erhebt sich also der Schuldige bis zum Hochgefühl im Tragen der Schuld, schreibt er, so ist dieses in Wahrheit ein Hochgefühl der Freiheit. Kurz, töten mag ja Sünde sein, aber ich bin so frei, diese Schuld zu tragen. Mich engen der Stolz meiner Mutter und ihre Freiheit, selbstbestimmt zu sterben, ein. Denn ich fürchte jedes Mal, wenn ich sie anrufe und das Telefon endlos klingelt, dass sie tot daliegt. Niemand sucht sie, niemand findet sie. Schreckliche Bilder brauen sich in meinem Kopf zusammen und die Quintessenz lautet immer, bin ich schuld, dass sie nicht weiterleben wollte? Nein, das sage ich mir jetzt schon. Aber die Frage keimt und quillt immer wieder hervor. Tut weh, macht ärgerlich. Vergangenes Jahr hat die Bundesärztekammer Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung verabschiedet, in denen festgelegt ist, dass die ärztliche Verpflichtung zur Lebenserhaltung nicht unter allen Umständen besteht. Dann tritt palliativmedizinische Versorgung in den Vordergrund. Sterbebegleitung also, nicht Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist strafbar, auch die Tötung auf Verlangen. Der Medizinethiker Michael Quante hinterfragt solche juristischen Gesichtspunkte. Er meint, das absichtliche Herbeiführen des Todes sei nicht kategorisch falsch und man solle ruhig das Leben eines menschlichen Individuums bewerten und herausfinden, ob es lebenswert sei. Denn, schreibt Quante, ein kategorisches Verbot jeder Bewertung der Qualität eines menschlichen Lebens führt letzten Endes wieder auf die Lehre von der Heiligkeit des menschlichen Lebens zurück. In einer säkularisierten, also entheiligten Gesellschaft, könne diese religiöse Heiligkeit das kategorische Verbot jeder Tötungshandlung nicht begründen, meint der Medizinethiker. Das hört sich logisch an. Aber was muss ich tun, falls meine Mutter bewusstlos und sterbenskrank ins Hospital kommt? Ihr Wille wäre, kurzer Prozess, Pille geben. Der Arzt darf das nicht. Ich will das nicht. Ich will ihre Lebensqualität nicht bewerten. Ich will auch nicht zur Handlangerin ihrer möglicherweise doch falschen Urteile und Hoffnungslosigkeiten werden. Was also heißt Sterbebegleitung bei jemandem, der keinen langen Weg gehen will? Und wer will denn schon einen langen, meist auch noch qualvollen Weg gehen und dabei anderen zur Last fallen? Ich höre oft den Satz, hoffentlich enden wir nicht mal so. Der Satz ist auf meinen Vater gemünzt und macht mich wütend, weil er Maßstäbe für einen perfekten, schnellen Tod unterstellt. Ich nehme all meine Geduld zusammen und antworte, so furchtbar ist das langsame Sterben gar nicht. Dann folgt oft viel Gerede darüber, wie man am besten die Würde eines Sterbenden wahrt. Die Würde. Meiner Beobachtung nach fällt auf dem Weg zum Ende vieles von dem, was Würde ausmacht, langsam ab. Stolz, Selbstbestimmung und Rechthaberei. Was uns ein Leben lang aufrecht erhielt und uns am Gängelband führte, das ewige Ich-Sein, die dauernde Selbstbehauptung des Individuums den anderen gegenüber, das alles braucht mein Vater im Liegen nach und nach nicht mehr. Sterbende werden milder, nachgiebiger und genügsamer, als sie es in ihrem Leben je waren. Sie suchen mehr denn je Hilfe und das macht sie so anrührend. Man möchte sagen, sie werden menschlicher, wenn zum Menschsein nicht eben auch jener Stolz gehörte, der jetzt im Sterben brüchig und sinnlos wird. Mein Vater ist glücklich, dass wir bei ihm sind, dass wir unsere Zeit mit ihm verbringen, mit ihm sprechen und mit ihm fühlen, ihm Wärme und Nähe geben und bei ihm sind auf seinem letzten Weg. Seine Freude und sein Glück strahlen auf uns zurück, wärmen uns und zeigen uns Leben, wo Sterben ist, Nähe, wo Ferne bevorsteht und Persönlichkeit, wo Stolz und Selbstbestimmung bröckeln. Oder rede ich das Elend hier einfach nur schön? Manchmal finde ich das alles scheußlich. Mein Vater auch. Dann stelle ich Musik an. Er aber hört sie kaum. Er ist schwerhörig.
WDR 3 und NDR Radio 3. Meine Damen und Herren, in die Gedanken zur Zeit hörten Sie heute Sibylle Hoffmann mit einem Beitrag über die Mühen des Sterbens.
WDR 3.
Acht Uhr und 29 und eine halbe Minute ist es jetzt. H2 wissenswert in der Alternative. Die deutschen Nationalsozialisten und nach ihnen die Machthaber in der DDR missbrauchten die staatlichen Symbole, sodass sie heute bei uns noch immer gering angesehen werden, seien es nun Uniformen oder nationale Farben. Doch die Abneigung hat ältere und tiefere Wurzeln. Michael Brocker beschreibt die Deutschen und das schwierige Verhältnis zu ihrer Fahne. Schwarz, Rot, Gold.
Das war ein klares Bekenntnis im Frühjahr 1990. Und der Anfang der Wiedervereinigung war es auch. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig manifestierten die Unzufriedenheit der Bürger mit den Zuständen in der DDR und den Willen zu Deutschlands Einheit. Die Fahnen, die viele Demonstranten trugen, passten dazu. Schwarz, Rot, Gold, ohne das DDR-Symbol, Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Vor rund 200 Jahren war die Farbenfolge Schwarz-Rot-Gold schon einmal das Symbol für den Aufbruch in eine neue Zeit. Deutschland gab es damals noch nicht. Die Landkarte zeigte einen Flickenteppich aus Dutzenden von Herzogtümern, Fürstentümern und Königreichen. Und dann dies, jenseits des Rheins. Die Französische Revolution. Mit ihr kam die Trikolore, die Fahne der Dreifarbigkeit, der Dreiklang von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gedanken, die auch in Deutschland Anhänger fanden, selbst als wenige Jahre später Napoleons Truppen weite Teile Europas, auch deutsche Gebiete, besetzten. Fremdherrschaft war aber unvorstellbar. Monarchisten wie Demokraten ging es darum, die Franzosen zu vertreiben. Am Ende des Kampfes gegen Napoleon sollte ein vereinter deutscher Nationalstaat stehen. Das ganze Deutschland soll es sein, dichtete Ernst Moritz Arndt. Vor allem Studenten organisierten sich in Burschenschaften, damals einer fortschrittlichen, nahezu revolutionären Idee, und eilten zum Kampf für die Einheit der Deutschen und gegen nationale Knechtschaft. Sie wollten dies jedoch nicht in den herkömmlichen militärischen Ordnungen tun. Im Februar 1813 ermächtigte der preußische König den Freiherrn von Lützow, ein Freikorps aufzustellen, als unabhängig von den normalen Verbänden operierende militärische Einheit. Es sollte den Volkskrieg in den besetzten Gebieten entfachen und wurde rasch ein Sammelpunkt nationaler Begeisterung. Als Angehörige eines Freikorps hatten die lützowschen Jäger das Recht, sich ihre Uniform selbst zu wählen. Sie entschieden sich für eine schwarze Uniform mit rotem Besatz und goldenen Knöpfen. Diese Farbenzusammenstellung fand in der Folgezeit Anklang. Am 18. Oktober 1817 sah man beim Fest der Burschenschaften auf der Wartburg bei Eisenach überall Kokarden, Armbinden, Rosetten und Schleifen in Schwarz-Rot-Gold.
Frei ist der Bursch, frei ist der Bursch.
Damit war Schwarz-Rot-Gold das Zeichen der Freiheit und der Einheit geworden. Als es in Leipzig, Kurhessen und Braunschweig zu Unruhen und in Sachsen, Braunschweig, Hannover und Hessen zu bürgerlichen Verfassungen kam, wehte überall die neue Flagge. Das Lied des Hambacher Volksfests im Jahr 1832 beschrieb die Farben der Deutschen.
Schwarz sei der Trauer ew'ge Nacht, die rings ihn soll umgeben, solang er unter Fürstenmacht fortführt sein Sklavenleben. Rot sei der Farben dunkle Glut, die rings er will entzünden. auf Thrones Schutt mit edlem Mut der Freiheit Reich zu gründen. Gold sei der heilgen Wahrheit Licht, die rings er will verbreiten, dass finstre Mächte Lüge nicht mehr hemmt den Gang der Zeiten.
Die Dichter hörten nun nicht mehr auf, Schwarz-Rot-Gold zu besingen. Der Schriftsteller Ferdinand Freilichgrath dichtete heute vor 150 Jahren diesen Liedtext.
Gerade schwarz, rote Gold, Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme, golden flackert die Flamme.
In den deutschen Ländern schien die Märzrevolution 1848 endgültig den Durchbruch der Demokraten zu bringen. In Berlin kam es zu Zusammenstößen zwischen Bürgern und königstreuem Militär, schließlich sogar zum Barrikadenkampf. Unter dem Eindruck des Volksaufstands erklärte der bisher fürstenfreundliche Bundestag Schwarz-Rot-Gold zu den neuen Bundesfarben. Kurz darauf wurde die neue Fahne auf dem Kölner Dom gehisst und auf dem Stephansdom in Wien wehte sie auch. Schließlich ging es den Märzrevolutionären um die nationale Einheit einschließlich Österreichs. Selbst der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Sah sich gezwungen, den bürgerlichen Farben die Ehre zu erweisen. Eine Schmach, die Schwarz-Rot-Gold für die preußische Monarchie und konservative Kreise in Preußen lange Zeit unmöglich machen sollte. Später sprach Wilhelm I. von Farben, die dem Straßenschmutz entstiegen sind. Gleichzeitig gewannen die antidemokratischen Kräfte wieder die Oberhand. Die bürgerliche Revolution war gescheitert, ebenso wie der Wunsch nach einem einheitlichen deutschen Staat. Im September 1850 wurde auch die schwarz-rot-goldene Fahne vom Turm der Frankfurter Paulskirche heruntergeholt. Ein neues deutsches Farbenkapitel begann 1866 mit der Gründung des Norddeutschen Bundes, eines Bundesstaates unter der Vorherrschaft Preußens. Artikel 55 seiner Verfassung bestimmte:
Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiß-rot.
Otto von Bismarck selbst, der Ministerpräsident, hatte die Farben aus der Taufe gehoben, gleichzeitig aber die geringe Bedeutung der Frage betont.
Wir haben mehr zu tun.
Schwarz-Weiß-Rot hatte einen entscheidenden Vorteil. Die Farben waren neu und frei von Assoziationen. Dass sie das preußische Schwarz-Weiß mit dem Rot-Weiß der Hansestädte kombiniert, ist eine nachgeschobene Begründung. In erster Linie war die neue Farbenfolge unverbraucht und nicht historisch belastet. Dementsprechend gering war die Bedeutung der neuen Fahne im Alltag, bis weit hinein ins Wilhelminische Kaiserreich. Viel wichtiger waren und blieben die jeweiligen Landesfarben. Erst 1892 erklärte Kaiser Wilhelm II. Schwarz-Weiß-Rot zur offiziellen Flagge des Kaiserreichs. Aber selbst dann wurde lediglich an Kaisers Geburtstag auf schwarz-weiß-rote Beflaggung geachtet. Erst in den Schlachten des Ersten Weltkriegs fanden die neuen Farben Eingang in die nationale Propaganda. Kaum war der Krieg verloren, der Kaiser im Exil, begann ein jahrelanger Kampf um die neue deutsche Flagge. Die Kommunisten wollten die rote Fahne, die Rechten schwarz-weiß-rot und die Demokraten schwarz-rot-gold. Schon im November 1918 hatte ein junger Liberaler, der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, in einem Aufsatz schwarz-rot-gold als neue Farben gefordert.
Wir müssen die alten Fahnen und Farben des ersten deutschen romantischen Freiheitstraumes hissen. Denn unsere Aufgabe ist, die deutsche Geschichte beim Werk des Jahres 48 wieder anzuknüpfen.
Und auch der spätere Reichsinnenminister Eduard David stellte für die SPD fest:
Als im November 1918 die Weltgeschichte zum Weltgericht wurde über den alten dynastischen Obrigkeitsstaat, als Wilhelm der Letzte vor seinen eigenen Soldaten nach Holland flog und alle Machtträger des alten Systems kampflos das Feld räumten, da errichteten die frei gewählten Vertreter des deutschen Volkes in Weimar den neuen Reichsbau, von dessen Zinnen die schwarz-rot-goldene Fahne weht.
Doch die Debatte in der Nationalversammlung war schwierig. Die demokratischen Kräfte zeigten sich zerstritten und zaghaft. Am Ende stand ein fauler Kompromiss. Zwar wurde schwarz-rot-gold die allgemeine Reichsflagge, die Marine bekam jedoch eine schwarz-weiß-rote Sonderflagge und 8 weitere amtlich festgestellte Fahnen verwirrten das Bild vollends. Damit hatten zwar Linke wie Rechte ihre Fahne, aber genau das führte dazu, dass sich keine gemeinsamen Nationalfarben entwickelten und es der Weimarer Republik wie in anderen Bereichen an klaren Symbolen mangelte. Freikorps wie die Marinebrigade Erhard zogen schon Anfang der 20er Jahre mit Hakenkreuz am Stahlhelm und schwarz-weiß-roter Fahne durch Berlin und forderten die Republik heraus, ohne dass die hinreichend scharf reagierte. Als Reichspräsident von Hindenburg 1926 in einem Erlass für deutsche Auslandsvertretungen auch das Schwarz-Weiß-Rot des Kaiserreichs als Fahne zuließ, dichtete Kurt Tucholsky fast flehentlich:
Und nun trägst du die Farben, die einen Krieg geschürt, die uns schon mal verdarben und in den Tod geführt. Republik, Republik, hast du das gewollt? Kehre um zu Schwarz-Rot-Gold.
Die jeweils gezeigten Fahnen wurden politische Glaubensbekenntnisse, erinnert sich die SPD-Politikerin Annemarie Renger an den Beginn der 30er Jahre.
Wir wohnten in so einem altbürgerlichen Haus und in der vierten Etage und da hing also die schwarz-rot-goldene Fahne raus. In der Etage darunter hing die mit dem Hakenkreuz schon raus. Beim Hauswirt hing die schwarz-weiß-rote Fahne aus und beim Portier, das gab es ja in Berlin, da war die rote Fahne.
...1933 wurde alles anders. Die Nationalsozialisten mit ihrem sicheren Gespür für die emotionale Wirkung von Fahnen und Symbolen handelten rasch nach ihrer Machtübernahme. Am 12. März 1933 verfügte ein Erlass des Reichspräsidenten:
Dass vom morgigen Tage die schwarz-weiß-rote Fahne und die Hakenkreuzfahne gemeinsam zu hissen sind. Die Flaggen verbinden die ruhmreiche Vergangenheit des Deutschen Reiches und die kraftvolle Wiedergeburt der deutschen Nation.
In den darauffolgenden Jahren gehörte es zunehmend zur Pflicht der Volksgenossen im tausendjährigen Reich, ihr Bekenntnis zu Führer und Vaterland durch häufiges Setzen der Hakenkreuzflagge zu dokumentieren. Bald wurde jedes Abweichen von den zahlreichen neuen Beflaggungsvorschriften wie ein Staatsverbrechen geahndet, erst recht nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Im Frühling 1945 wehte in Deutschland vor allem eine Fahne, die weiße. Die bedingungslose Kapitulation machte dem Nazispuk ein Ende. Pomp und Pathos, auch durch Fahnen, blieben noch jahrelang aus gutem Grund verpönt. Für die Nachkriegspolitiker des Parlamentarischen Rats 1948-49 war klar, die neue Bundesfahne würde schwarz-rot-gold sein. Die großen Parteien waren sich einig. Sie wollten anknüpfen an die demokratische Revolution 1848 und an die positiven Seiten der Weimarer Republik. Selbst die Deutsche Demokratische Republik dokumentierte ihren Bezug zur Revolution von 1848 und hielt an Schwarz-Rot-Gold fest, wenn auch ergänzt durch Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Demonstratives Flagge zeigen, etwa in den USA gang und gäbe, war hierzulande jedoch unerwünscht. Schließlich hatte die Überbetonung des Nationalen in zwei Weltkriege geführt. Die Deutschen haben immer noch ein schwieriges Verhältnis zu nationalen Symbolen. Abseits von Pomp und Pathos üben sich die Parteien in Zurückhaltung und auch die meisten Bürger meiden alles betont Nationale. Stattdessen nehmen sie erfreut Zuflucht bei einer europäischen Perspektive, die die Deutschen nicht schon wieder als Außenseiter und nationalistische Eigenbrötler dastehen lassen soll. Friedrich Schorlemmer, Pastor, Politiker und DDR-Bürgerrechtler:
Ich kann mir in Deutschland nach unserer Geschichte eigentlich nur einen geläuterten oder einen kritischen Patriotismus vorstellen, was nichts anderes heißt, als wirklich seine Heimat zu lieben und anderen zuzugestehen, dass sie ihre lieben und dass wir Beziehungen zueinander entwickeln, zivilisierte Beziehungen, in denen wir das ohne Angst in unseren Ländern entwickeln können.
Das Nationale, ergänzte 1995 der CDU-Politiker Heiner Geißler in einem Vortrag in Weimar, sei eben kein Grundwert, im Gegensatz zu Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Daher könne man Nationalismus in Deutschland nur bekämpfen. Die in der dritten Strophe des Deutschlandlieds geforderten Ziele Einigkeit und Recht und Freiheit seien viel mehr anzustreben, so Geißler. Ein unübersehbares, rein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer gab es, außer bei Spielen der Fußballnationalmannschaft, in der Nachkriegszeit nur einmal, 1990, bei der deutschen Wiedervereinigung.
HR2 wissenswert in der Alternative. Die Deutschen und das schwierige Verhältnis zu ihrer Fahne. Schwarz-Rot-Gold. Ein Beitrag von Michael Brocker. Amerika, du hast es besser. Johann Wolfgang von Goethe.